Das ist, was mich durch jedes dunkle Pfad immer führt, ist genau diese Vision, die ich halt sehe, ist, dass sobald wir es gecheckt haben, mein Gott, wird das eine geile Welt.
Hope Punk ist ein Podcast über unsere Fähigkeit als Menschen, uns im Angesicht von Herausforderungen für die Hoffnung zu entscheiden. Hoffnung, nicht als blinder Optimismus, sondern als Kraft, um aktiv auf eine positive Zukunft hinzuarbeiten. Heute, wie schon vergangene und auch nächste Woche, geht es darum, wie man sich im Angesicht des Klimawandels und Biodiversitätsverlusts für einen gesünderen Planeten einsetzen kann. Mein heutiger Gast ist Oliver Dauert, Gründer und CEO von Wildia, einem Nature-Business, das anderen Naturunternehmungen bei der Skalierung hilft. Ihr Ziel? 1 Million Impact-Millionäre zu ermöglichen. Was das genau bedeutet, darüber sprechen wir jetzt. Olli, ich freue mich total, dich heute interviewen zu dürfen.
Nein, es ist, freut mich extrem. Danke dir für deine Zeit und danke dir, dass wir uns über letztendlich die Natur unterhalten können.
Unbedingt. Ich stelle dir gerne zum Einstieg die Frage, die ich allen stelle. Wie stehst du zur Hoffnung?
Ich hatte ein ganz langes Problem mit dem Wort Hoffnung, bis ich ein richtig gutes Zitat von Chris Tompkins gehört habe. Chris Tompkins, das ist die ursprüngliche, das glaube ich, war der erste CEO von Patagonia. Und die hat es letztendlich richtig zum Wachsen gebracht. Und die ist dann irgendwann rausgegangen und hat mit ihrem Ehemann zusammen angefangen, Land zu kaufen und es letztendlich dann zu rewilden und zu restoren und zu schützen. Und was sie gesagt hat, fand ich eigentlich ganz cool bezüglich Hoffnung, ist, dass Hoffnung an sich, ganz viele Leute schieben das immer ab. Letztendlich, ich habe Hoffnung in eine andere Person oder ich habe die Hoffnung verloren, weil sie letztendlich sich nicht bewusst sind, dass jeder hat letztendlich einen Anteil an Hoffnung. Hoffnung muss man sich erarbeiten. Hoffnung kann nicht einfach so, ich habe Hoffnung und ich habe keine Hoffnung, sondern die muss sich jeder letztendlich erarbeiten und die müssen wir uns als Kollektiv erarbeiten. Und das war der erste Teil, wo ich dann so wirklich gemerkt habe, okay, vielleicht mag ich das Wort Hoffnung doch, weil ich letztendlich genau in dieser Kategorie war, von der sie erzählt hat. Ich dachte immer so, okay, ich habe irgendwie die Hoffnung verloren, weil ich immer die Hoffnung an andere Leute abgeschoben habe. Ich dachte immer, okay, die anderen Leute müssen es fixen. Ich selber kann ja nichts machen. Ja? Und sobald du das annimmst, das ist wirklich deine Problematik mit dem Wort Hoffnung. Aber wenn wir es so angehen, okay, Hoffnung muss man sich erarbeiten, individuell und im Kollektiv, dann bin ich ein großer Freund davon. Weil dann kann man wirklich sagen, okay, Hoffnung ist einer der Meilensteine, aber was wir wirklich machen müssen, ist anpacken. Und jeder kann anpacken. Jeder kann anpacken in seinem individuellen Leben, jeder kann anpacken für das Unternehmen, für das er arbeitet, jeder kann anpacken in der Gesellschaft, in seiner Community, als Vater, als Bäcker, als Künstler. Jeder kann wirklich was bewegen und jeder ist dafür mitverantwortlich, dass wir alle Hoffnung haben.
Ja, cool. Was ist denn das große Etwas, in dessen Angesicht du hoffnungslos warst, bevor du zu diesem Verständnis von Hoffnung gekommen bist?
Ich hatte die Hoffnung besonders dahin verloren, dass ich liebe, seitdem ich kleines Kind bin, liebe ich die Wildnis und liebe alle möglichen Tiere. Und ich habe uns ganz lange als Menschen, habe ich uns als Virus wahrgenommen. Ich dachte wirklich immer, okay, ich verliere hier links und rechts gerade alles, was mir lieb ist, alles, was mir super viel bedeutet, alles, was mir die größte Freude bringt. Und ich verliere diese unterschiedlichen Arten und selbst in diesen Arten verlieren wir die Populationen. Also die Populationen sind immer kleiner.
Tierarten meinst du jetzt?
Genau, Tierarten, sorry, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann irgendwie hatte ich die Hoffnung in uns Menschen verloren, dass es vielleicht auch anders aussehen könnte, dass wir nicht nur immer mehr zerstören und immer mehr wegnehmen von den Wildtieren, sondern dass wir vielleicht sogar, okay, anfangen sie zu schützen, anfangen sie zu respektieren, anfangen die Ökosysteme wieder zu restaurieren und auch anfangen sie wieder zurückzubringen, wo sie vielleicht ausgerottet wurden lokal. Ich hatte dieses ganze Verständnis und ich hatte diesen ganzen Kontext nicht. Und deswegen habe ich uns immer ganz lange als diesen Virus, als Krebsvirus sozusagen gesehen. Und das hat mir immer mehr die Hoffnung genommen. Und dadurch, dass ich selber nicht in diesen Aktionismus gefallen bin oder weil ich selber immer so geführt habe, okay, ja, ich mache dann irgendwann was oder ja, ich mache in meinem Kopf was, aber ich mache nicht wirklich in meinem realen Leben, packe ich die Sache nicht an. Dadurch war diese Diskrepanz so hoch zwischen, okay, Hoffnung in die anderen und gleichzeitig, ich mache aber nichts. Und diese Diskrepanz wurde immer größer und deswegen verlierte ich sozusagen immer mehr die Hoffnung. Und sobald ich angefangen habe, wirklich selber zu agieren, ist dieses alles Ding immer zu weiter zusammengeschrumpft und jetzt habe ich sozusagen viel mehr Hoffnung, einfach weil ich selber anpacke. Und sobald du selber anpackst, denkst du halt, okay, ja, cool, es geht auf jeden Fall auch anders und wir können anders leben und wir müssen uns halt bloß anders priorisieren und dann geht es auch vielleicht in eine bessere Richtung.
Ja, cool. Du hast ja eine Initiative gegründet oder ein Business. Wie würdest du das bezeichnen? Wild Yak?
Ja, es ist ein Nature Positive Business, würde ich sagen.
Nature Positive Business. Etwas, das mir sehr viel Hoffnung gibt übrigens. Ja. Magst du mal erzählen, was genau ihr macht?
Klar, also wir wollen versuchen, Impact-Millionäre zu erstellen. Impact-Millionäre sind Leute, die sich nicht nur um ihren Bank-Account kümmern und dass der immer weiter steigt und immer mehr Nullen hat, sondern das sind Leute, die letztendlich versuchen wollen, 1 Million Bisons zurückzubringen oder 1 Million Korallen zurück zu renaturieren oder 1 Million Bäume pflanzen oder 1 Million Kilogramm Plastik aus den Ozean zu nehmen. Und wir glauben, dass wir Menschen leben halt einfach dafür, wir wollen immer weiter, immer höher. Und wir müssen immer irgendwie immer weiter und versuchen immer irgendwie neue Dinge zu erreichen, Meilensteine. Lass uns doch diese Eigenschaft, die wir als Menschen haben, für etwas anderes benutzen. Nicht nur einfach, hey, cool, ich habe immer mehr Geld, sondern hey, ich kriege immer besseren positiven Impact. Weil sobald uns die Initialzündung und letztendlich die Initiativen, die wir da aufbauen, in eine andere Richtung gehen, desto besser geht es uns irgendwie auch ein. Weil wenn jemand einfach nur seinen Bankaccount weiter erhöht, hat es meistens nicht so wirklich gute, positive Ripple-Effekte für uns alle. Wenn wir allerdings Impact-Millionäre alle werden, dann by default wird die ganze Welt letztendlich anfangen, wirklich anders auszusehen. Und wie wir das machen, ist, wir helfen Leuten, die entweder eine Naturschutzorganisation oder ein Naturunternehmen gründen möchten. Wie kann ich anfangen? Ich habe irgendwie eine Idee. Hey, ich würde gerne was Positives für die Natur machen, aber keine Idee, wie ich das jetzt eigentlich mache, bis zu, hey, wir skalieren das und wir haben jetzt Millionen von Kunden oder wir sind schon Impact-Millionäre, weil wir, weiß ich, wir eine Million von Korallen schon gepflanzt haben. Wie können wir das noch mehr machen? Wie können wir Impact-Billionär werden? Also wir helfen letztendlich von diesem ersten Startpunkt wie, okay, ich habe irgendwie eine total verrückte Idee, bis hin zur Skalierung. Und dadurch haben wir dann unterschiedliche Vehikel, wie wir das genau machen, weil letztendlich jeder Naturunternehmer und jede Naturschutzorganisation auch so ein bisschen anderen Ansatz braucht. Und deswegen haben wir manche Sachen, wo man ein bisschen mehr als Gruppe zusammenarbeitet. Und dann haben wir gewisse Ansätze, wo wir halt wirklich one-to-one mit den Unternehmen oder mit den Naturschutz-NGOs zusammenarbeiten. Genau.
Wenn man jemand ist, der sich grundsätzlich für so Natur oder Biodiversität interessiert und irgendwie so wie du damals auf die Welt blickt und denkt, boah, es kann doch nicht sein, die Wälder brennen und Temperaturen steigen immer mehr, unsere Politik zieht da nicht hinreichend mit und wir verfehlen jedes Klimaziel, was wir uns hier gesetzt haben. Wir wissen eigentlich, oder Wissenschaftler wissen, was zu tun ist, aber irgendwie schaffen wir es nicht als Menschheit, als Kollektiv so zu agieren und die politischen Entscheidungen zu treffen, die uns in eine, ich sag mal, eine biodiverse, positive Zukunft führen. Wie bist du dann dazu gekommen, genau das hier als Stellschraube zu identifizieren, in dem du den größten Impact haben kannst? Du hättest ja wahrscheinlich auch sagen können, du wirst Ranger, du hast ja mal in einem Nationalpark gearbeitet zum Beispiel, in Südafrika war das, glaube ich.
Ja, genau, ich hatte auch mal so eine Safari-Guide-Ausbildung gemacht, aber was mir halt irgendwie immer so aufgefallen ist, die Wirtschaft ist letztendlich einer der größten Antreiber, warum wir die Natur verlieren. Also gehe ich mal davon aus, es gibt einen Dreieck aus Zivilgesellschaft, die Wirtschaft und letztendlich die Politik. Und meine Meinung ist, dass die Wirtschaft an den längsten Hebel sitzt, weil sie meiner Meinung nach letztendlich entweder Lobbyismus betreiben kann oder sie kann wirklich auf die Zivilisten einen sehr starken Einfluss haben durch Jobs. Auf
die Zivilgesellschaft.
Zivilgesellschaft. Entweder durch Konsum.
Dadurch, dass sie Konsum antreibt.
Genau, Konsum antreibt. Durch Vermarktung einfach. Also das ist letztendlich, okay, Nike hat es geschafft, wir kaufen Plastikschuhe und wir kaufen nicht Plastikschuhe, sondern wir kaufen, dass wir jetzt Michael Jordan sind oder Cristiano Ronaldo, weil wir die Schuhe anhaben und auf einmal
werden wir so $1,000 pro Paar. So.
Genau, und das letztendlich, das zeigt, wie stark die Wirtschaft letztendlich diese Sachen beeinflusst. Und die Wirtschaft ist halt letztendlich dafür verantwortlich, dass wir so viele unterschiedliche Tierarten verloren haben, weil letztendlich immer mehr platt gemacht wird. So, und deswegen war da meine Idee war, okay, lass mich das mal studieren, weil ich möchte herausfinden, warum die damit eigentlich durchkommen und warum die auch selber überhaupt nicht so ein bisschen auf die Idee kommen, hey, wir sind von der Natur abhängig, weil wir brauchen ja Wasser, wir brauchen ja das Essen, wir brauchen Sauerstoff, wir brauchen letztendlich diese ganzen Rohstoffe für unsere ganzen Sachen. Aber irgendwie denkt daran irgendwie meistens keiner. Und gleichzeitig wollte ich halt auch rausbekommen, hey, wie machen die das eigentlich? Wie kriegen die es hin, dass die uns alle überzeugen, kauf mehr, kauf mehr, kauf mehr? Und kann man das denn vielleicht nicht benutzen, um die Leute davon zu überzeugen, lass uns mal mehr schützen, lass uns mal mehr restaurieren, lass uns mal mehr Tiere zurückbringen. Weil letztendlich unsere Psychologie wird ja wahrscheinlich die gleiche sein und vielleicht kann ich dann einfach diese Sachen benutzen. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich rede Biodiversity und ich rede Business und dann kam es irgendwie so zusammen, wo ich gesagt habe, hey, ich glaube, ich kann der Bewegung am meisten helfen, indem ich diese Verbindung wirklich stärker bespiele, weil die Leute im Business, glaube ich, keine Ahnung von Biodiversity und Nature haben und die Leute in Biodiversity und Nature, die haben meistens sehr, sehr, sehr starke Probleme, wenn es um Vermarktung geht, wenn es um Finanzierung geht, wenn es darum geht, okay, wie können wir wirklich coole Produkte bauen oder Services bauen, sodass mehr Leute einfach abgeholt werden. Und da habe ich wirklich so gut wie keine Person drin gesehen und ich habe gesagt, okay, das kann ich am meisten wirklich bewegen.
Das heißt, du hast eine Schlucht gesehen, sozusagen so eine Kluft zwischen diesen beiden Welten und baust jetzt eine Brücke.
Genau, genau. Derzeit ist es noch so eine Seilbrücke, weißt du, das aus diesem Indiana Jones Film oder sonst was.
Das ist egal, ich kenne diese Filme, da bricht immer irgendwas raus und am Ende in letzter Sekunde, weißt du. Genau. In letzter Sekunde schafft man es trotzdem ans andere Ufer.
So sieht es derzeit aus. Es ist auf jeden Fall keine solid Bridge und ist auf jeden Fall noch nicht so von wegen, ah, kann man irgendwie einen LKW rüberlassen oder sowas.
Ja, sehr schön. Es gibt so uralte, geflochtene Brücken, die über so Generationen gepflegt werden. Ich glaube, es ist Indonesien oder um Gottes Willen.
Ja, ich glaube, Indonesien oder Indien, glaube ich, ne? Wo aus, ja, aus diesen Wurzeln oder aus diesen Ästen sogar, wo
ja,
Bäume,
genau,
benutzt werden. Ja, richtig, richtig.
Genau, cool. Genau. Das mag ich, dieses Sinnbild für das, was, ja, du tust.
So eine Brücke, genau. Aber ich bin da derzeit noch, das sind die ersten Äste, die so, und die ersten Wurzeln, die zusammenkommen. So,
aber so soll das sein. Wann hast du denn angefangen, diese Brücke zu bauen, sozusagen?
Also ganz angefangen habe ich ungefähr in der Corona-Zeit. Da war wirklich war eine sehr eindrucksvolle Zeit, wo man sich letztendlich, man war halt eingesperrt und man musste sich halt irgendwie den Kopf machen, okay, ist das Leben, was ich jetzt hier gerade so lebe, ist das eigentlich das Leben, was ich haben möchte? Und ich hatte da so eine Selbstreflexion, wo ich gemerkt habe, die Person, die ich in meinem Kopf dachte ich, wäre, war ich halt einfach nicht, weil einfach nichts in dem realen Leben davon wiedergespiegelt wurde. Also ich habe immer gesagt, hey,
der du sein wolltest, so.
Genau, ich war mal so die Person, die gesagt hat, in meinem Kopf, ich bin voll der Naturliebhaber und ich bin voll der Naturmensch, aber ich war so gut wie in der Natur, ich habe mit Freunden nicht über die Natur geredet, ich habe mich nicht für die Natur eingesetzt, ich habe nicht in dem Natursektor gearbeitet, ich habe null Nature-Books gelesen, ich habe mich nicht weitergebildet, also hä? Also ich bin diese Person in meinem Kopf, aber ich bin sie überhaupt nicht in real life. Und da habe ich gemerkt, interessant. Die Person, die in deinem Kopf ist, ist eigentlich nicht die reale Person. Die Person, die eigentlich real ist, ist die Person, die dann diese Sachen, die in deinem Kopf sind, auch ins reale Leben dann irgendwie versucht umzusetzen. Und da habe ich wirklich mein Leben geändert und bin wirklich dann mehr und mehr wirklich einfach hardcore in diese Naturrichtung gerannt. Und je mehr ich in diese Naturrichtung gerannt bin, desto mehr hat sich das so rauskristallisiert, dass genau da in diese Kluft halt herrscht, wie du gesagt hast. Und das war dann über Jahre gesehen, letztendlich wurde diese Kluft immer klarer. Aber das ist nicht irgendwie ein geradliniger Weg zu dieser Kluft, sondern es ist meistens wie so im Dschungel. Du läufst links und rechts lang und kreierst irgendwie andere Nature Ventures on the side, wo du denkst, okay, ja, das ist die richtige Richtung, aber dann fühlt sie sich irgendwann zu dieser Kluft und sagst, okay, irgendwie müssen wir ja rüber und irgendwie müssen wir alle rüber und deswegen, hey, let me try.
Ja, cool. Wir haben es ja im Vorgespräch gerade nur ganz kurz angedeutet, du lebst in Südfrankreich und in Südfrankreich hat es in diesem Sommer sehr stark gebrannt. Vielleicht brennt es immer noch? Fragezeichen. Wir sind gerade Mitte August.
Ja, also derzeit ist es super viel. Also wo wir es aufnehmen, ist auch in Belgien sind gerade Brände. In Deutschland hat es gerade angefangen, als wir es aufnehmen mit den Bränden. Also auch wo ein Moor sogar gebrannt hat. Also derzeit sind super viele Brände. Und das ist auch zum Beispiel, also warum mein Deutsches gerade so ein bisschen hapert, ist zum Beispiel, weil ich halt einfach in Frankreich wohne und die ganze Zeit nur Englisch rede. Und ja, hier hat's gebrannt aus dem Grund, dass, okay, erstmal Klimawandel natürlich. Und dann hast du gleichzeitig, haben wir hier nördlich von uns, hast du den größten Wald in Europa, eigentlich darf man es gar nicht Wald nennen, aber sie nennen es halt Wald, der halt wirklich von Menschen angelegt wurde. Und das war davor, war das ja alles Feuchtgebiet, nördlich von uns. Und da haben sie halt irgendwann angefangen, das trocken zu legen, weil in Feuchtgebieten konntest du halt früher nicht so wirklich viel machen, konntest nicht so wirtschaftlich so richtig gut benutzen. Heißt, sie haben es trocken gelegt, haben überall diesen gleichen Baum gepflanzt. Und was jetzt passiert ist, ist, dass wenn du immer nur diesen gleichen Baum pflanzt, dann ist das halt nicht wirklich ein intaktes System. Und letztendlich intakte Systeme sorgen dafür, dass wenn mal was passiert, dann ist das wie so ein, ja, keine Ahnung, wie so ein Hüpfburg, ja. Wenn du ein intaktes System hast und du springst runter, dann ist es wie so ein Hüpfburg, das wird so abgefedert. Aber was derzeit passiert ist, es gab vielleicht eine Hüpfburg, aber die war nicht inflated. Und deswegen sind wir gerade gesprungen und haben uns dann erstmal richtig schön die Beine gebrochen. Und das ist derzeit halt wirklich, was passiert ist. Das ist wie so eine, wie so eine Streichholzbox letztendlich, weil es immer der gleiche Baum war und war heiß und jetzt hat es sozusagen alles angefangen, super zu verbrennen, weil wir halt nicht.
Gnadelbäume, Kiefern sind das?
Genau, das sind mediterrane Kiefern, ist, glaube ich, wahrscheinlich der deutsche Name.
Okay. Ja,
Mediterranean Pines.
Und das heißt, es brennt. Ja. Ich hatte ja letzte Woche im Podcast Alex Cornelsen, den du ja auch sehr gut kennst, von Mission to Mars, den ich ihm natürlich auch allen ans Herz lege. Der meinte er eben auch, so dieses Renaturierung, dieses Rewilding von Moorlandschaften bedeutet eben teilweise auch tatsächlich, dass man schaut, okay, was ist da für ein bestehendes Ökosystem bereits vorhanden gewesen, dass man mal trockengelegt hat, um dann Landwirtschaft zu betreiben oder was auch immer. Aber man kann das Ganze natürlich wieder vernässen, wenn du so willst. Aber das, was du gerade beschreibst, klingt ja wirklich nach einer massiven Fläche an Kiefernwäldern, die dann ja sozusagen wie brennen wie Zunder.
Ja, völlig, weil es gibt kein intaktes Ökosystem, was du sozusagen einen abhält, sondern es bricht ja wie so Dominosteine, geht es halt einfach los, weil es brennt halt immer weiter, weil letztendlich da nirgendwo ein Buffer-Zone gibt vom intakten Ökosystem. Und das ist wirklich die gesamte Küste eigentlich von fast Bordeaux, wo letztendlich der Wein herkommt, bis zu uns hier wirklich im Baskenland. Es ist eine gesamte Küste, so was sind es, ich glaube, so 200 Kilometer, fast nur dieser Wald. Ja, das ist dann halt klar, dass das halt dann nach hinten losgeht. Und wie gesagt, genau, die Feuchtgebiete, um die sich letztendlich Alex kümmert, die waren halt davor hier. Und das ist das originelle Ökosystem, ist das. Und deswegen muss man jetzt auch das auch wieder versuchen als Chance. Also nicht immer nur zu sehen, okay, Mist, jetzt ist das alles abgebrannt und wir haben so viel verloren, sondern es auch gleichzeitig dann als Chance zu sehen, wir dürfen jetzt auf keinen Fall wieder den gleichen Fehler machen. Ja, es sind super schöne Bäume, aber lass uns nicht wieder nur diesen einen Baum pflanzen, sondern lass uns schauen, okay, wo war denn hier eigentlich das Feuchtgebiet und können wir vielleicht das Feuchtgebiet renaturieren etc., sodass wir wieder intakte Ökosysteme herstellen können, die hier für diese Wetterverhältnisse, für diese Gegebenheiten, die wir auffinden, gemacht sind. Ja? Und nicht halt irgendwas hinstellen, was hier eigentlich nicht, zumindest in dieser Fülle nicht da sein sollte. Ja.
Inwieweit hast du denn jetzt im Angesicht dieser Situation mit diesen Bränden und die ja wirklich jetzt bei euch vor der Haustür sind, inwieweit hast du denn jetzt das Gefühl, du bist am richtigen Ort, du machst das Richtige und du hast Ansätze dafür, dann eben so etwas auch als Chance zu begreifen? Weil ich finde, das finde ich zum Beispiel wahnsinnig beruhigend zu hören, dass jemand, der sich damit auskennt, jetzt sagt, okay, das ist natürlich tragisch, es ist schrecklich und hätte besser nicht passieren sollen. Aber wenn wir schon mal in dieser Situation sind, dann lass uns doch jetzt konstruktiv damit umgehen und gucken, dass wir Fehler korrigieren, die in der Vergangenheit gemacht wurden. Inwieweit bist du jetzt gerade an der richtigen Stellschraube?
Das ist bei meiner Arbeit immer so eine Sache, die ich so ein bisschen negativ sehe. Bei mir ist das letztendlich dadurch, dass ich nicht selber renaturiere, oder was sage ich mal so, passiv renaturieren wir auch, weil wir letztendlich 15% von unserem Umsatz immer direkt an die Natur bezahlen und das wird benutzt, um die Natur zurück letztendlich zu entweder zu schützen oder zu renaturieren. Also wir machen das auch aktiv, aber ich bin ja jetzt nicht sozusagen ein Rewilder, der letztendlich eine Art nimmt und eine Tierart wieder ausbildet. Oder ich bin nicht die Person, die das Korallenriff wieder zusammensetzt, sondern ich bin die Person, die dem Korallen hilft, dabei hilft letztendlich der NGO, okay, wie kann ich mehr Leute bekommen, wie kann ich mehr Finanzierung bekommen, wie kann ich bessere Produkte bauen, etc. Deswegen, wir sind letztendlich häufig die Leute, die helfen und die wichtig sind zu dieser Skalierung von diesem Impact. Aber ich bin halt nicht selber die Person, die dann irgendwie den besseren Baum pflanzt oder mit dem Bagger in dieses Feuchtgebiet reingeht und letztendlich das Feuchtgebiet wieder herstellt. Das ist halt Alex. Und deswegen beneide ich manchmal so Alex, weil er halt wirklich da schneller seinen persönlichen Impact dann auch wirklich sehen kann, wohingegen meiner halt nochmal so ein Level da drüber ist und sozusagen, wir eher Unterstützer sind und nicht wirklich selber die Person. Deswegen, mir fällt das manchmal richtig stark und schwer, weil ich dann mich selber hinterfrage, okay, ist das wirklich gerade das beste Boot, in dem ich sitze und der Gemeinschaft am besten zu verhelfen? Ist das wirklich das beste Vehikel oder sitze ich manchmal vielleicht einfach im falschen Boot und vielleicht sollte ich einfach genau das, was du gerade ansprichst, machen und sagen, hey, jetzt ist hier alles gerade abgebrannt, Vielleicht sollte ich mich einfach nur lokal um dieses Ökosystem kümmern und das alles, was ich gelernt habe, nur lokal anwenden. Das ist manchmal so wie zwei Wölfe in mir kämpft es dann auch und ich denke immer so, okay, nein, ich glaube immer noch, dass der Impact am größten ist, wenn ich das so mache, auch wenn es mir manchmal sehr schwer fällt, weil ich sozusagen meinen eigenen Impact nicht so klar sehen kann wie manch andere in dem Naturspace. Ja.
Ja, klingt so, als wärst du selber Teil eines Ökosystems.
Ja, genau.
Braucht dich halt offensichtlich auch. Ja. Wer sind denn so die Leute, die zu dir kommen? Was sind denn so Beispiele von Menschen, denen du hilfst?
Also Alex ist zum Beispiel einer der NGOs, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Da war genau die Problematik war zum Beispiel, okay, wie werden wir in Deutschland noch bekannter? Wie werden wir außerhalb von Deutschland noch bekannter? Weil letztendlich die Feuchtgebiete sind super, super missachtet. Also letztendlich gerade Feuchtgebiete denken die meisten Leute, ach, okay, es sind Mücken. Ja,
ich hatte keine Ahnung. So Moore, wie wichtig sind Moore?
Ja, genau. Und das wissen halt super viele Leute nicht. Und sobald du es halt keine Leute wissen oder die Leute unwissend, die denn auch noch hassen, ja gut, da brauchst du echt extrem viel Aufbauarbeit, um dir erstmal die Leute irgendwie abzuholen. Und deswegen zum Beispiel, da war halt mit unserer Aufgabe, okay, wie können wir mehr Leute abholen, dass letztendlich da mehr Finanzierung reinkommt, dass mehr Aufmerksamkeit reinkommt, damit letztendlich der Impact skaliert werden kann. Weil letztendlich der Impact skaliert, der skaliert sich halt durch Finanzierung zum Beispiel. Der entsteht halt auch, dass mehr Leute davon einfach überhaupt Bescheid wissen über diese Thematik. Also Mission to Mars war auf jeden Fall einer unserer Lieblingsprojekte bisher. Wir helfen eigentlich wirklich durch die gesamte Bandbreite. Also wirklich von diesen Feuchtgebieten zu Rewilding-Projekten, zu Biodiversity-Hotspots-Projekten, zu irgendwie Naturtechnik. Ja, egal, ob das jetzt ist, wirklich irgendwie, wie man AI benutzt, um zum Beispiel mit Tieren zu kommunizieren, damit letztendlich die Tiere auf gewisse Infrastruktur keinen Schaden verursachen, was bei Wölfen zum Beispiel passiert. Oder
wie geht das?
Die sprechen letztendlich mit den Tieren, senden gewisse Akustiksignale, sodass die Tiere letztendlich die gewisse Stellen, dass sie letztendlich da wieder abhauen.
Also, dass sie die meiden?
Ja, genau, dass sie letztendlich vermeiden, damit das halt nicht zu Konflikten kommt, entweder durch Verkehrsunfälle oder manchmal ist es ja, dass dann zum Beispiel Wölfe werden erschossen, weil sie letztendlich ein Schaf gerissen haben und sowas alles. Und da gibt's jetzt teilweise Technik oder zum Beispiel ist es manchmal Schmuck, der letztendlich ausgearbeitet wird aus Fallen. Die Fallen werden wiederverwendet, werden aus der Natur rausgenommen, dann werden sie wiederverwendet und werden in Schmuck umgestellt und gleichzeitig kann man die verkaufen, sodass noch mehr Natur geschützt wird.
Upcycling
also, sozusagen. Ja, genau. Deswegen also wirklich total unterschiedliche Naturleute. Und jetzt haben wir zum Beispiel, diese Woche haben wir unser Bootcamp beendet, wo wir immer Leuten helfen, in 8 Wochen ihr eigenes Naturunternehmen oder ihre Natur-NGO zu gründen. Und da war das auch wieder, da war das von intuitiver Kommunikation mit anderen Tierarten zu regenerative Landwirtschaft in Malawi zu, wie kann ich weniger Essensreste wegschmeißen in Argentinien zu regenerativen Tourismus in Kolumbien. Also wirklich total die Vielseitigkeit, weil das ist auch das Coole mit der Natur. Es ist jeder Aspekt wird irgendwie in unserem täglichen Leben davon derzeitig angegriffen. Und deswegen gibt es auch super viele Lösungswege.
Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt sagt, okay, ich habe mit diesem Bereich im Moment noch gar nichts zu tun, aber das klingt total sinnvoll, was du sagst. Irgendwie, dass man sagt, okay, es gibt ja offensichtlich ganz viele Stellschrauben, an denen jeder Einzelne drehen kann. Und sei es, klar, eine Sache ist natürlich, dass man NGOs unterstützt, die sich für Biodiversität oder Klimaschutz einbrechen oder die wieder Renaturierung von Mooren zum Beispiel. Und eine andere Sache ist ja dann zum Beispiel auch so einen Schmuck kaufen oder so. Aber was würdest du denn jemandem sagen, der wie Oliver während Corona da sitzt und sagt so, boah, irgendwie brennt mir gerade die Welt zu viel. Was kann ich tun?
Ich glaube, erster Schritt ist erstmal entschleunigen, rausgehen. Selber in die Natur gehen und selber mal gucken, einfach wieder die Sinne wieder erstmal atmen lassen. Also erstmal wirklich versuchen, nicht nur, natürlich kannst du auch vor die Tür gehen in Berlin oder so, aber versuch vielleicht so ein bisschen zumindest dann in den Park zu gehen oder sowas, aber erstmal selber in die Natur zu kommen. Also selbst die Leute, die in der Natur, in dem Naturbereich arbeiten, die kriegen viel zu wenig Nature Exposure. Und ich glaube, uns hilft es allen gut, wenn wir ein bisschen mehr Zeit in der Natur verbringen würden, weil das entschleunigt uns und es beruhigt auch unsere Sinne. Und das wäre das Erste, was ich sagen würde, weil letztendlich diese ganze Aufruhr Das ist sehr viel einfach medial, das ist sehr viel durch Social Media, das ist sehr durch die Städte, wie wir sie auch gebaut haben. Ja, du wirst ja die ganze Zeit bombardiert mit Lautstärke, mit Sichtsignalen. Und das ist halt, das gibt es halt in der Natur nicht, sondern das ist halt alles, ja, und das ist alles beruhigt dich ein bisschen. Deswegen, erster Schritt würde ich sagen, einfach selber ein bisschen mehr Zeit in der Natur verbringen, weil das hilft dir dabei, klarer zu denken. Der zweite Schritt würde ich sagen, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch übersetzt wurde, aber es gibt ein richtig gutes Buch und die nennen es Circles of Influence, Kreise des Einflusses, würde ich jetzt mal sagen. Und es geht darum, dass du letztendlich schaust, okay, wie kannst du deinen Einfluss vergrößern? Und wo du erstmal anfängst und über den überspringen immer sehr viele Leute diesen Kreis, ist eigentlich dein eigenen Kreis, wo du 100% Kontrolle hast, bist du selbst. Du kannst natürlich versuchen, deine Freunde, deine Mitarbeiter, deine Familie zu überzeugen, zu verändern. Aber fang erstmal mit dir an. Was ist innerhalb von deinem Kreis möglich? Und da alleine, da gibt es schon so viele Wachstumsmöglichkeiten. Es kann sowas Einfaches sein. Genau, du hast gesagt, hey, spende doch einfach 5 € pro Monat für Mission to Mars, to Sea Shepherd, to WWF, whatever. Das ist wirklich, das ist, einmal Kreditkarte rausholen, zack. Dann ist der nächste Schritt vielleicht 1% von meinem Gehalt. Oder dann ist der nächste Schritt, okay, die Ernährung hat den größten Einfluss auf die natürliche Welt. Vielleicht sollte ich meine Ernährung ein bisschen anschauen. Also vielleicht sollte ich nicht jede Mahlzeit irgendwie Fleisch, Fisch, Käse und Co. essen. Vielleicht kann ich auch nur in einer Mahlzeit das essen. Und wie gesagt, also aus selbst allein von allem, was man selbst in der Hand hat, da kann man schon extrem wachsen. Man hat ja auch zum Beispiel selbst in der Hand, wo arbeite ich? Für wen arbeite ich? Ja? Wie mache ich vielleicht mein eigenes Naturunternehmen, meine eigene Nature NGO? Das sind alles Sachen, Entscheidungen, die man selber ganz alleine für sich treffen kann, wo kein anderer super starken Einfluss drauf hat. Also erstmal schauen, okay, mein Einfluss. Okay, jetzt bin ich soweit. Jetzt denke ich, okay, jetzt habe ich, sage ich mal, 80% meines eigenen Lebens danach irgendwie ausjustiert, dass ich denke, okay, das ist irgendwie, geht so ein bisschen in die naturpositive Richtung. Okay, was mache ich als nächstes? Dann sage ich, okay, den nächsten Kreis. Okay, der nächste Kreis sind sozusagen alle Leute, die du tagtäglich wirklich berührst. Sind es die Mitarbeiter, mit denen du arbeitest, deine Familienmitglieder, deine Freunde und Co. Kannst du die irgendwie positiv beeinflussen oder abholen, dass sie vielleicht auch Teil davon werden? Ja, und das sieht man ja häufig zum Beispiel, hey, einfach mal einen Strand zusammen aufräumen oder hier den lokalen Wald oder dass man da zusammen mal vegetarisch was kocht, ja, oder dass man sagt, hey, vielleicht wollen wir ja dieses Naturunternehmen zusammen gründen, ja, also einfach zu schauen, okay, was kann ich da bewegen? Und gerade auch super viele Leute sind immer sehr harsch zu sich, wenn sie zum Beispiel für so ein klassisches Unternehmen arbeiten und sie denken dann immer, okay, ich muss direkt raus und muss direkt was selber gründen. Aber du kannst auch innerhalb deines Unternehmens super viel antreiben. Jedes Unternehmen ist abhängig von der Natur. Egal, was es ist. Ob es Coca-Cola ist, ob das ChatGPT ist, ob das Nike ist, alle sind abhängig. Und jeder Mitarbeiter spielt wie so ein Zahlenreit in dieses Unternehmen rein. Heißt, du kannst letztendlich diese Naturunterhaltung mit in dein Unternehmen reinbringen und kannst schauen, okay, wie könnte sich ein Amazon, wie könnte sich ein Nike 1% verändern? Weil wenn sich das um 1% verändert, das hat für die Natur extrem positiven Impact. Ja? Also das ist sozusagen die zweite. Und dann der dritte, und das ist, wo wir uns häufig irgendwo immer aufhalten in den gesamten Unterhaltungen und letztendlich, warum die Leute dann meistens nichts machen. Der dritte Kreis ist Gesellschaft. Wie verändern wir als globale Gesellschaft? Wie verändern wir wirklich als Gesamtpolitik? Aber wir unterhalten uns häufig in diesem letzten Kreis. Okay, die Politiker, der Kanzler, die CEOs, die müssen mehr machen. Ja, also immer auf andere schieben, anstatt sich sozusagen erstmal zu schauen, okay, ich fange erstmal bei mir an, dann in meinem nahen Umfeld und dann komme ich sozusagen auf diese letzte Ebene und schaue dann, okay, jetzt habe ich meine NGO gegründet, meine NGO war zuerst in meinem Dorf, dann war sie in meinem Bundesland, jetzt ist sie auf deutscher Ebene, jetzt nehme ich sie in Europa, jetzt nehme ich sie global, you know, sky's the limit.
Ja, genau. Es ist ja manchmal andersrum, dass man so denkt, ich kann ja eh nichts ändern, deshalb fliege ich halt nochmal in Urlaub. Ja. Mache ich halt jetzt nochmal irgendwie die große Asienreise. Muss es wirklich sein? Ja. Ich frage mich dennoch manchmal, warum dieses Thema Klima so oder Biodiversität so polarisiert. Wie nimmst du denn das wahr, wenn du jemand bist, der in dem Bereich so arbeitet?
Also es ist mittlerweile, dass man eine Stimme abgeben muss für das Klima oder das ist was mit einer Partei zu tun hat. Das hat eigentlich überhaupt nichts mit einer Partei zu tun. Das ist einfach richtig. Die Lebensgrundlage. Also wenn wir sind ja alle nicht so cool, wir finden es alle nicht so cool, wenn letztendlich unser Haus abbrennt oder letztendlich, wenn es eine Überschwemmung gibt oder wenn wir kein Essen haben, finden wir irgendwie alle nicht cool. Was hat das sozusagen mit Politik zu tun? Deswegen ist es auf jeden Fall sehr gefährlich, dass es in diese Politikschiene reingeschoben wurde, weil letztendlich das halt einfach eine Lebensgrundlage ist, die wir alle haben. Dass es wichtig ist, da sollten wir eigentlich der Wissenschaft einfach folgen und sagen, okay, und auch da wieder, versuch mal einfach eine Woche lang nicht kein Wasser zu trinken. Also dann wird es dir nicht gut gehen. Oder versuch mal eine Woche lang überhaupt
Salzwasser nicht zu trinken.
Also, ja. Also das, oder versuch mal einfach jetzt eine Woche lang nicht zu atmen. Wird ein bisschen schwer. Deswegen, das ist einer der, wenn es um Hoffnung geht, ist einer der schwierigen Teile für Leute, die in dem Bereich arbeiten, ist, dass wir sehen Fortschritt und dann sehen wir manchmal wieder zwei Schritte zurück. Und das ist natürlich schwierig. Ja? Und dann, was ich dann immer versuche, ist, okay, längere Sichtweise zu nehmen.
Langfristiger, oder?
Langfristig. Also wie sind wir als Art, wo geht's in die richtige Richtung langfristig?
Du meinst, glaube, die Menschheit als Lebens...
Ja, genau, als
Lebewesen.
Als Tier. Wir sind ja, Tierart. Wir sind ja auch Tierart. Ja, das ist immer, das ist ganz lustig, wenn man im Englisch denkt und jetzt versuche ich es irgendwie auf Deutsch zu übersetzen. langfristig gehen wir eigentlich in die richtige Richtung. Zum Beispiel die Europäische Union ist ja nicht, ist weit nicht perfekt. Aber vor noch nicht mal 100 Jahren haben wir uns alle gegenseitig bekämpft. Ja?
Absolut, deswegen, mein Reden.
Deswegen, es ist nicht perfekt, aber es generiert. Und das Gleiche sieht man auch mit der Natur. Jetzt, wir sind die erste Generation, die wirklich gecheckt hat, wir können so nicht weitermachen. Und das haben wir zumindest gecheckt. So, und jetzt ist so die Frage, okay, wie gehen wir das an und wie hoch priorisieren wir es? Es gibt zum Beispiel das Global Biodiversity Framework, was so ein bisschen wie diese Paris Agreement letztendlich für die Klimabewegung war. Das gibt es mittlerweile. Packen wir genug Ressourcen dahinter? Nein, überhaupt nicht. Aber es gibt es mittlerweile. Ja. Und es gibt mittlerweile auch Reporting, was gemacht werden muss, zumindest für ganz große Unternehmen, was jetzt auch wirklich Naturkomponenten beinhaltet und sowas. Also groß und ganz geht es eigentlich schon in eine richtige Richtung, aber immer wieder halt mit Schritten rückwärts. Und für mich immer nicht schnell genug, weil letztendlich beim Klima wissen wir diese Kipppunkte, dass es die gibt. Und die gibt es für die Natur auch. Und aber darüber wissen wir noch viel weniger Bescheid und gerade die breite Masse weiß darüber noch viel weniger Bescheid. Aber die Leute, die halt in dem Bereich arbeiten, wir wissen darüber Bescheid. Und wir sitzen sozusagen in diesem Bus und wir fahren halt mit Vollspeed auf diese Klippe zu und wir reden die ganze Zeit mit dem Busfahrer, hey, lass uns doch mal ein bisschen bremsen oder lass uns mal ein bisschen weniger irgendwie schnell fahren und lass uns mal die Sicherheitsgurte anmachen und sonst was alles. Aber uns hört keiner zu. Und das ist dann manchmal sozusagen sehr kräftezehrend. Deswegen gibt es auch sehr stark in unserem Bereich, dass sehr viele Leute Burnout erleben, weil du kannst nicht schnell genug arbeiten. Du kannst nicht für die Schnelligkeit, wie wir alles kaputt machen. Ja,
ja, du hast recht. Das ist dann wahrscheinlich auch für den eigenen Mental Health, für die mentale Gesundheit auch hilfreich, wenn man dann selber sieht, okay, ich habe einen Impact auf die Korallen, die ich gerade wieder aufbaue oder auf die Moorlandschaften. So, heute haben wir so und so viele Quadratmeter wieder renaturiert. Welches Potenzial steckt denn deiner Meinung nach? Stell dir vor, heute würden wir es checken.
Ja.
Ja, vielleicht muss ja nicht alle sein, aber es würden genügend Menschen checken, dass wir das anders, also mit dem Bus, den du gerade erwähnt hast, auch woanders abbiegen können. Was würde passieren? Was und welches Potenzial steckt da drin?
Das ist was mich durch jedes dunkle Pfad immer führt, ist genau diese Vision, die ich halt sehe, ist, dass sobald wir es gecheckt haben, mein Gott, wird das eine geile Welt. Also es ist wirklich, und wir kennen auch mittlerweile die Natur, wir wissen, dass es auch relativ schnell passieren kann. Also wir reden nicht davon, ach, vielleicht unsere Urenkel und die Ururenkel etc., die sehen dann vielleicht eine geilere Welt. Nein, es kann in unserer Lifetime, also wir sind ja beide wirklich überhaupt nicht alt, das kann in 10 Jahren, sieht es schon komplett anders aus. Wenn wir heute anfangen, mega geil. Was würde das bedeuten? Erstmal A, du kommst aus der Haustür raus, egal ob du jetzt in der Stadt bist, egal ob du vom Land wirst und du hörst Vögel, du hast eine saubere Luft, du bist nicht erstmal bombardiert mit super viel Lärm, sondern gehst zur Arbeit und fühlt sich irgendwie nicht irgendwie erstmal schon mal ausgelaugt, sobald du irgendwie anfängst zu arbeiten. Wir haben Medikamente, die uns helfen, diese ganzen Krankheiten, die wir heutzutage aufgebaut haben, zu beheben. Wir wären auch weniger einfach krank, weil wir erstmal insgesamt ein gesünderes Umfeld für uns geschaffen haben, mental wie physisch. Wir haben bessere Nahrung, also alle Sachen schmecken wieder. Also ich weiß nicht, ob du deiner Oma auch immer so zuhörst, aber wenn ich sozusagen mit meiner Oma oder auch mit meiner Mutter unterhalte, kommt immer so, oh, die Tomaten schmecken heute einfach mal nichts mehr.
Und ja, das, du lachst, ja.
Und deswegen, und das hört sich manchmal dann so lächerlich an, aber das ist maximiert derzeitig. Das haben wir wirklich in ganz vielen Lebensbereichen, dass wir dieses reiche Leben, was wir eigentlich haben könnten, ausgetauscht haben durch Sachen, die noch so aussehen oder vielleicht zuerst mal im ersten Aspekt so ähnlich irgendwie eine gewisse ähnliche Komponente haben, aber die überhaupt nicht das widerspiegeln, was wir eigentlich verloren haben. Und deswegen, das ist das Coole bei der Natur. Dadurch, dass die Natur so viele positive Effekte hat, hat so viele Dominoeffekte, wie letztendlich unser Leben sich verbessern würden. Also zum Beispiel, genau, Ernährung. Wir haben wieder besseres Essen, wir haben saubereres Trinkwasser. Also du könntest jetzt zum Beispiel in Berlin, das wird ja immer dann als selbstverständlich wahrgenommen, aber wir konnten früher eigentlich auch in Flüssen schwimmen oder in Seen schwimmen oder sonst was. Du würdest letztendlich einfach vom Sauerstoff, wir merken es ja zum Beispiel alle, wenn man in der Stadt ist und man kommt so raus und man ist irgendwo mal dann im Wald oder wenn man... riecht man dann so, oh, und man atmet mal so richtig, ne? Und
ja, man atmet, man tut vor allem, ohne drüber nachzudenken. Und, genau das.
Und jetzt 24/7, nur so eine Luft. Und was macht das mit uns? Wir sind kreativer, wir können uns besser auf die Unterhaltung konzentrieren. Also es sind super viele positive Ripple Effects. Für mich dann zum Beispiel, du würdest rausgehen vor deine Haustür und du würdest auch Tierarten sehen. Das wäre einfach normales Leben, wäre einfach das unterschiedliche Tierarten, dass man unterschiedliche Tierarten sieht, nicht nur Tauben. das wäre totale Normalität. Es wäre auch total normal, dass man letztendlich, man geht vor der Haustür und entweder bist du direkt im Park oder bist direkt umgeben von Bäumen. Dadurch werden unsere Städte zum Beispiel auch kühler. Also hast du nicht mehr zum Beispiel, du gehst jetzt durch Berlin oder durch Paris oder London und stirbst da erstmal den Hitzetod, weil du irgendwie, es sind jetzt schon 40 Grad und dann mit den ganzen Beton sind es jetzt irgendwie 50 Grad geführt. Das hast du dann auch nicht mehr. Also es sind letztendlich so viele Dinge. Und du zum Beispiel, wir hatten uns jetzt vorhin auch über Asien unterhalten, ne? Wenn du auf den Trip gehst, vielleicht musst du dann gar nicht mehr so viel in ferne Welten irgendwie reisen, weil du halt einfach zu Hause ist auch cool, weil es mittlerweile auch einfach anders ausschaut. Also zum Beispiel, super viele Leute gehen immer auf Safaris nach Afrika. Hey, wir haben hier in Mitteleuropa, müssen wir Wölfe haben, Bären haben, Lynx haben, Elche, wir ganz unterschiedliche Rehe, Wildschweine, Dachs. Wir haben all die coolen Sachen, die in Afrika hat, die in Südamerika hat, haben wir auch. Ja? Wir haben es bloß als platt gemacht, aber wir können es zurückbringen. Und das ist nur der Anfang. Also ich möchte jetzt aber nicht zu
krass. Das klingt erstmal nach einer gesunden Zukunft und nach einer für mich schöneren Version als die, der Planet wird unbewohnbar und wir müssen irgendwie schauen, wie wir den Weltraum kolonialisieren. Du hast ja Business studiert und kennst auch diese, sag ich mal so, die Denke, die da drin steckt. Was sagst du denn jetzt jemandem? Ja, aber es ist doch völlig unrealistisch. Wir müssen doch schauen, dass die Wirtschaft weiter wächst. Wir müssen doch schauen, weil ansonsten bricht unsere Gesellschaft zusammen. Dann haben wir keine Wertschöpfung mehr, das schöne Wort, das wir im Deutschen haben. Wie antwortest du solchen Menschen, die sagen, wir müssen ja irgendwie schauen, dass auch mit der Wirtschaft vorangeht. Ansonsten haben wir gar keine Chance mehr.
Ja, völlig. Ich glaube, da gibt es zwei unterschiedliche Ansätze. Also der erste Ansatz ist dann, okay, selbst ein Unternehmen hat letztendlich ja immer ein sehr starkes Eigeninteresse. Und das Eigeninteresse beruht sich darauf, okay, wir müssen überleben. Wir müssen kurzfristig überleben. Heißt, okay, wenn es irgendwie einen anderen, wenn irgendwie Leute auf einmal anfangen, nicht mehr Nike-Schuhe zu kaufen, sondern jetzt kaufen irgendwie alle Adidas oder Puma oder sonst was. Also wir haben eine kurzfristige, immer eine Idee von unserem Unternehmen muss wirklich erfolgreich sein, aber wir haben auch eine langfristige. Heißt letztendlich, okay, wenn wir als Unternehmen das wirklich ernst meinen und so alt werden, dann müssen wir irgendwie auch anders denken und wir müssen auch anfangen, auch auf die langfristigen Dinge auch ein bisschen zu achten. Das heißt gar nicht, dass irgendwie alles immer, oh, jetzt müssen wir alles nur noch über Natur machen. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt Amazon von heute auf morgen, muss das Amazon sagen, okay, wir machen nur noch Nature Restoration, Nature Protection, blablabla. Nein, natürlich wird das nicht passieren. Aber langfristig haben sie auch ein Eigeninteresse. Okay, wenn wir kein Wasser mehr haben, wenn unsere Rohstoffpreise hochgehen, wenn wir überall Unruhe haben unter Inflation soziale oder Leute, Unruhe, genau, soziale Unruhe, wenn Leute halt einfach kein, wie heißt das auf Deutsch, disposable income.
Kein Einkommen haben, das sie ausgeben können.
Disposable, genau.
Ja, ja.
Liquides, genau, Einkommen, so. Oder so Einkommen, das sie nicht ausgeben. Wenn sie das nicht haben, dann kaufen sie auch keine Produkte und dann kaufen sie auch keine Services. Das heißt, die Leute sparen. Heißt, es ist auch nicht gut für Unternehmen. Heißt, es gibt immer sozusagen kurzfristig, mittelfristig, langfristig Dinge, auf die die Natur jetzt schon Einfluss hat. Heißt zum Beispiel, wenn ich ein Agrarunternehmen bin oder zum Beispiel ein Softdrinkhersteller, Preise für Wasser gehen hoch oder vielleicht kriege ich gar kein Wasser etc. Heißt, ich habe jetzt schon ein Businessproblem. Für andere Businesses, das ist es manchmal ein bisschen langfristiger. Aber sozusagen zu schauen, okay, in dem Unternehmen, in der Industrie, wo ich arbeite, wie hoch ist jetzt schon meine Abhängigkeit von der Natur und wie ist jetzt schon mein Business impacted, dadurch, dass wir die Natur gerade kaputt machen. Und selbst kurzfristig sieht man schon wirklich, was da gerade alles schiefläuft und dass es nicht gut wirtschaftlich ist. Rein von der wirtschaftlichen Betrachtung ist es nicht smart, was wir da gerade machen. Und deswegen ist es coole bei der Natur, ist auch häufig, es ist die preisgünstigste Art, wie man auch wirtschaftlich wieder dieses Wirtschaftswachstum eigentlich vorantreiben kann. Ein gutes Beispiel ist, ich glaube, es war Häagen-Dazs. Das ist so eine Eiscreme-Marke. Die musste dann irgendwann anfangen, in Kalifornien werden super viele dieser Mandeln hergestellt. Mhm. Was die dann irgendwann machen mussten, ist, die hatten alle keine, die ganzen Insekten waren da kaputt, die letztendlich die Mandeln bestäubt haben. Heißt, die mussten Insekten einfliegen, ich glaube, es waren so Wildbienen, mussten die Wildbienen einfliegen aus anderen Ländern nach Kalifornien. Heißt, es war ein Kostenpunkt. Und dann sind jedes Jahr die gestorben, weil letztendlich das ist ja nicht das lokale Ökosystem.
Das heißt, sie mussten jedes Jahr wieder.
Ja, ja. Ja, und das ist ein Kostenpunkt. Und dieser Kostenpunkt, dann wird dann letztendlich, okay, dann geht der Preis hoch für die Endkonsumenten und dann sagen die Endkonsumenten irgendwann, ja, okay, dann nehme ich halt ein Eis ohne, nicht von Häagen-Dazs oder nicht von.
Heißt, wäre es nicht einfacher gewesen, einfach das Mandeleis aus dem Sortiment zu streichen?
Zum Beispiel. Aber ja, ich sag mal den Leuten, man kann kein Mandel-Magnum mehr essen. Dann gehen die Leute riot. Deswegen, also es gibt auch da häufig schon so häufig wirklich Punkte, wo man sagen kann, hey, das kurzfristig schadet uns das auch schon. Oder zum Beispiel, nehmen wir mal die Mitarbeiter. Wenn deine Mitarbeiter häufiger krank sind, dann ist auch die Business Performance nicht so hoch. Oder deine Mitarbeiter verlassen immer dein Unternehmen, weil du ein toxisches Unternehmen hast, was die Natur kaputt macht. Wenn du eher ein Unternehmen bist, was sich dafür ein bisschen schert, sagen wir jetzt mal in Patagonia, warum kriegen die so viele gute Leute? Ist, weil die halt die Motivationsrede so schwingen, dass sie sagen, hey, cool, arbeite doch bei uns und nimm deine Skills von Marketing, Finanzierung etc. und pack sie für etwas Gutes. Ja?
Was macht Patagonia zum Beispiel richtig? Was macht Chris Tompkins anders?
Okay, genau, ich würde das separat betrachten. Einmal Chris Tompkins, einmal Patagonia. Ich glaube, Patagonia macht das richtig, dass die Idee war immer, okay, unser gesamtes Business findet eigentlich in der Natur statt. Also jetzt heutzutage tragen auch sehr viele Leute Patagonia innerhalb von Städten, aber davor war das ja eigentlich mehr Outdoor. Ne? Heißt, die waren, okay, wir sind die ganze Zeit in der Natur unterwegs. Wie können wir unseren Abdruck vermindern, weil wir davon ja nichts haben, wenn wir den Berg besteigen und alles ist dreckig und alles ist vermüllt und alles ist irgendwie kaputt gemacht, dann habe ich keine schöne Erfahrung mehr. Heißt, die sind auch wieder von diesem individualistischen Gedanken gekommen, von wegen, okay, ich möchte nicht, dass das, was zerstört, dass ich hier was zerstöre, weil letztendlich das nächste Mal, wenn ich zurückkomme, ist alles kaputt und ich habe einfach nicht mehr so eine coole Experience. Ja? Das haben die extrem gut gemacht, glaube ich, und dafür letztendlich einen Weg gefunden, okay, das sind unsere Werte, die wir wirklich versuchen auszuleben. Ich glaube, der zweite gute Punkt, den die da wirklich machen, ist, dass sie, die haben natürlich ihnen total Consumerism arm, weil letztendlich verkaufen sie T-Shirts, Jacken und Co. Auf der anderen Seite haben sie halt wirklich einen sehr starken Arm, wo sie ihre Reichweite und ihr gesamtes Unternehmen dafür benutzen, mehr Leute in diesem Aktivismus irgendwie mit abzuholen. Also von wegen, entweder hier ist zum Beispiel eine Webseite gegründet, wo jeder schauen kann, hey, wie kann ich mich einbringen? Oder zum Beispiel hier kannst du unterschreiben und dann wird der Fluss in Bosnien-Herzegowina zum Beispiel geschützt. So eine ganzen Sachen. Also die benutzen da sehr viel von ihrem Budget, was sie letztendlich haben, für so eine Sachen, die größer ist als ein T-Shirt. Und dann die letzte Sache, und da sind sie auch noch nicht perfekt, aber sie versuchen zumindest, dass jedes von ihrer Produkte letztendlich der Impact minimiert wird. Also wie gesagt, sind nicht perfekt. Sie haben auch ihren eigenen Impact Report, wo sie sagen, okay, hier ist die Lücke, hier sind wir noch nicht gut etc. Aber zumindest versuchen sie es und sie versuchen auch die gesamte Industrie mehr zu pushen von wegen, hey, lass uns das mal ein bisschen besser angehen und so versuchen wir es anzugehen, mischest du das nicht auch? Und der letzte Aspekt ist auch nochmal das Geld. geht ja eigentlich in die Naturschutzorganisation, in eine Klimaschutzorganisation. Heißt, dieser gesamte Profit geht an die NGO. Heißt, wenn die ihm ja wirklich einiges an Profit machen, dann geht es in eine NGO, die sich für Klimaschutz einsetzt. Also das ist auch nochmal so eine legale Thematik, die extrem interessant ist. Weil
du meinst eine rechtliche Thematik?
Genau. Und bei Chris Tompkins ist ja dann, ich weiß nicht genau, wann sie rausgegangen ist, habe ich jetzt nicht das Jahr im Kopf, aber sie war auf jeden Fall, als sie richtig so angefangen hat, wirklich abzuheben, da ist sie dann irgendwann raus. Und was sie halt gemacht hat, sie haben halt auf keinen gewartet. Der Ehemann, der hatte S. Oliver gegründet und North Face. Was sie halt gemacht haben, ist Stück für Stück degradiertes Land gekauft, geschützt, dann renaturiert, Infrastruktur hergestellt, sodass es wirklich ein Nationalpark werden konnte. Und dann haben sie angefangen, diesen Nationalpark, die Arten zurückzubringen, die verloren gegangen sind. Und dann haben sie diesen Nationalpark, haben sie dann irgendwann zurück an die Government gegeben.
An die Regierung, an das Land.
Genau, ja,
an den Staat.
An das Land zurückgegeben, sodass sie gar nicht mehr selber denn der Eigentümer von diesem Land oder von der Natur sind. Und das finde ich halt extrem cool. Also das ist ein extrem cooler, spannender Ansatz. Man kauft degradiertes Land und dann packt man alles rein und dann gibt man es trotzdem wieder ans Große und Ganze zurück. Finde ich extrem stark. Und das ist, glaube ich, operationell meiner Meinung nach die größte Erfolgsgeschichte, wo wirklich zwei Personen sich gesagt haben, wir machen einfach. Und die haben das auf so eine große, also mittlerweile, was waren es, ich glaube 46 Millionen Acres. Jetzt weiß ich nicht, im Deutschen ist es immer Hectares und Acres ist
Acres.
Sagen wir es einfach. Acres.
Acres.
Viel. Sehr, sehr, sehr viel Land und sehr, sehr viel mehr, was mittlerweile geschützt ist und renaturiert. Nein, nicht, weil es nur die zwei Personen waren. Nein, aber die zwei Personen haben angefangen. Die Personen haben beide gesagt, hey, you know what? Das machen wir jetzt. Und die haben dafür gesorgt, Mitarbeiter geonboardet etc. Und das haben sie zusammen erreicht. Ist ja genauso. Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk. Keiner von denen hat das alleine aufgebaut. Nein, die waren die Person an der Spitze. Aber ohne Mitarbeiter würde das alles ja nicht funktionieren. Also auch Impact-Millionär, das heißt nicht, dass du der einzige Grund bist, warum dieser Impact entstanden ist. Nein, aber wir brauchen positive Role Models. Ja, okay, du kannst Elon Musk cool finden oder Bill Gates, aber eigentlich ist eine Chris Tompkins viel cooler. Eigentlich ist eine Nemonte Nkemo viel cooler. Eigentlich ist eine Ali Waters Galan sehr, sehr viel cooler. Willst du dir nicht auch mal so eine Role Models anschauen und vielleicht schauen, okay, wie kannst du deren Weg verfolgen und nicht nur den von Elon?
Es ist so ein bisschen der Move weg zu dieser Illusion, der wir manchmal unterliegen, dass das, was der Return, den wir bekommen müssen für unsere Arbeit, für unser Tun, immer nur monetär, in erster Linie monetär sein muss.
Ja.
So. Und dann ist ein Startdienstleister für kostenlose Kitas, die es unbedingt geben soll, bitte. Man hat so den, oder ich bin zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ja auch in erster Linie war das eine Business School in St. Gallen. Ich habe was anderes studiert, aber auch dort haben wir im Grundstudium gelernt, so okay, es geht auch darum, irgendwie so Gewinn zu maximieren und so weiter und so fort. Und gemeint war damit durchaus irgendwie das Monetäre. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, nächste Woche ist im Podcast The Generation Forest, die ja auch Renaturierung in Panama betreiben zum Beispiel. Und wenn man dort investiert, dann ist der Return on Investment eben nicht nur monetär, sondern eben auch wirklich, ich bin inzwischen auch Genossenschaftsmitglied geworden, so einfach diese Gewissheit, okay, das arbeitet irgendwie auf eine nature-positive Art und Weise. Mhm. Da passiert was Sinnvolles mit dem Geld, das ich dort investiert habe, ja?
Ja.
Und ich finde, das ist so eine tatsächlich auch so eine gesellschaftliche Debatte, die wir vielleicht führen müssen, darüber, was verstehen wir unter Wertschöpfung? Es geht ja in so viele Bereiche rein, sei es jetzt auch irgendwie Care, Pflege, aber eben auch tatsächlich Biodiversität und Klima, dieses langfristige Denken. Und wer das ja schon länger macht, sind zum Beispiel Familienunternehmen, die denken auch nicht von jetzt auf gleich, sondern da geht es auch, okay, wir geben jetzt nicht alles aus, wir verbrauchen jetzt nicht alle Ressourcen, wir denken auch in die Zukunft, damit unsere Kinder und Enkel da irgendwie auch noch was von haben. Und das würde ich mir wünschen, dass wir als Gesellschaft ein bisschen mehr dahin kommen, dass man sagt, okay, was verstehen wir unter Wertschöpfung? Und das, was du tust mit Wildia, scheint mir in die Richtung zu gehen, dass du sagst, okay, Impact, Nature Positive Impact und vor allen Dingen Chancen ergreifen, verstehen, wo diese Chancen liegen und ja, sich dann vielleicht aus dem Blumenstrauß an derzeit brachliegenden Schrauben, die man drehen kann, eine rauszunehmen und zu schauen, okay, wo kann ich vielleicht aktiv werden?
Völlig. Und es geht, glaube ich, auch um den Punkt darum, wenn ich dich richtig verstehe, wie definieren wir eigentlich Wohlstand? Und solange wir Wohlstand absolut nur letztendlich darüber definieren, okay, mein Haus, mein Auto, wie hieß nochmal der Werbespot, irgendwie war so in die Richtung, mein Haus, mein Boot, mein Auto oder sowas, solange wir uns immer nur darüber definieren, geht es uns dadurch wirklich besser? Und ist das wirklich Wohlstand oder ist es Wohlstand irgendwie auch, okay, diese Sorgen, die wir jetzt haben, zum Beispiel, hey, kann ich irgendwie jetzt in meinen Urlaub noch in 2 Wochen, weil irgendwie ganz mediterran brennt irgendwie? War es nicht geil, Wohlstand zu haben, dass man sich darüber keine Gedanken machen musste? Oder war Wohlstand nicht zum Beispiel, okay,
Sicherheit vor allen Dingen auch.
Ja, Sicherheit, ja. Sicherheit, man konnte aus dem Fluss trinken so. Ist das nicht auch Wohlstand? Und heutzutage haben wir jetzt sehr viel davon kaputt gemacht. Und es gibt bei so vielen Sachen, was ist wirklich Wohlstand? Ist es wirklich nur dieser finanzielle, über den wir alles definieren, dass das Wohlstand ist? Oder ist Wohlstand vielleicht ein bisschen holistischer und es gibt wirklich mehrere Punkte? Und das ist das Geile bei Natur. Sobald man die Natur anpackt, hat man so viele andere Punkte, die auch diesen Wohlstand hochtreiben. Und zu deiner Frage zum Beispiel, wie man da irgendwie auch selber denn irgendwie anpacken kann, zum Beispiel, ich habe versucht, meinen Wunschlohn habe ich damals nicht definiert von wegen, ich muss irgendwie Tausende von Euro machen, sondern meinen Wunschlohn habe ich so definiert, wie viel brauche ich wirklich zum Überleben? Es ist jetzt nicht ein Luxus-Life, aber ich kann zumindest meine Kosten tragen, die ich wirklich zum Überleben brauche. Und du brauchst letztendlich ein Dach über dem Kopf, du brauchst Essen, du brauchst Trinken, du brauchst irgendwie auch mal, dass du ins Restaurant gehen kannst, oder mal einen Urlaub etc. Mach deine Rechnung auf. Und bei mir, ich habe die Rechnung gemacht, da kam irgendwann sowas mit 1.500 Euro damals raus. So, und dann habe ich gesagt, das ist mein Wunsch-Salary.
Funktioniert einfach nicht in jeder Stadt, aber...
Genau, aber bei dir ist es vielleicht 2.000, bei dir ist es vielleicht 3.000, whatever.
Ja,
aber was brauchst du und was willst du? Ja. Und sobald du eher mal was brauchst du schaust, merkst du eigentlich, okay, ich muss gar nicht so viel Geld machen, um hier mal wirklich diese Sache zu testen, die ich gerade im Kopf habe. Und bei mir war dann 1.500 Euro, krass, okay, mit 1.500 Euro, da gibt es vielleicht schon Felder, wo ich 1.500 Euro mitmachen kann und gleichzeitig was Positives machen kann und nicht sozusagen was Negatives. Und das war dann wirklich auch nochmal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, krass, wie schnell man eigentlich in dieser Welt drin ist, von wegen, okay, man braucht mehr Sachen und du musst mehr irgendwie teure Restaurants und teure Trips etc. Aber wie erfüllend sind die wirklich? Und ist es vielleicht nicht mehr erfüllend, wenn ich irgendwie tagtäglich mich für eine Sache einsetze, die größer ist, als ich bin? Und bin ich dann vielleicht nicht glücklicher, obwohl ich weniger verdiene? Ich bin auch ganz ehrlich, ich verdiene derzeit immer noch nicht ansatzweise das, was ich davor verdient habe. Ja? Aber grundsätzlich... Aber
erfüllst ein sinnvolleres
genau.
Leben.
Grundsätzlich auf jeden Fall. Aber ich bin auch sehr viel stärker am Burner drauf, weil ich letztendlich ich die ganzen Valleys halt viel stärker miterlebe. Also das Hoch empfinde ich sehr viel stärker und das Tal natürlich auch sehr viel stärker. Und ich glaube, das ist, wenn sich das jeder mal so ein bisschen hinterfragt, okay, wenn ich jetzt eine Gehaltserhöhung bekomme etc., brauche ich denn eigentlich diese ganze Kohle? Oder wenn ich meine Skills jetzt für was anderes einverwenden würde, was vielleicht mehr positive Veränderungen vorantreibt. Und das, ich bin Naturliebhaber. Für andere Menschen ist es vielleicht Woman Empowerment. Für manche Leute ist es irgendwas Spirituelles. Für manche Leute ist es Ernährung. Für manche ist es Klima. Für manche whatever. Aber positiver Impact, das macht extrem Spaß, daran zu arbeiten, weil man merkt, okay, es geht jetzt nur nicht um mich selbst, sondern ich helfe hier irgendwie noch irgendjemand anderes, der nicht nur ich selbst bin. Und das ist schon extrem erfüllend, aber auch da wieder, immer wieder, man muss auch realitätsnah bleiben. Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und du musst letztendlich deine Miete bezahlen, du musst dein Essen bezahlen. Heißt, man muss immer letztendlich Wege finden, wie man das auch in der kapitalistischen Gesellschaft heutzutage tragen kann und wie man Teil aber der Veränderung sein kann, sodass wir hoffentlich dann irgendwann da sind, wo das eine regenerative Wirtschaft ist, wo einfach alles, was wir machen, positive Veränderungen erzeugt. Ne? Aber da sind wir nicht.
Ja, genau. Ich verstehe dich so. Das, was du sagst, okay, wenn man etwas hat, was einem wichtig ist, in das man selber auch investieren möchte, in Anführungszeichen, sei es halt Natur, Biodiversität, Women Empowerment, was auch immer. Dahinter steht bei mir, wie ich dich verstehe, auch dieser Gedanke, so sehe ich das übrigens auch, dass wir alle miteinander, also alle voneinander, von der Natur abhängig sind, aber auch von anderen Menschen abhängig sind. Kein Mensch schafft es alleine, Also sei denn, du bist irgendwie Einsiedler oder lebst irgendwie alleine in der Wildnis und das ist dein Ding. Aber viele von uns oder die allermeisten von uns haben ja Familienverbünde, wir haben Freundschaften, auf die wir uns auch immer wieder mal stützen müssen und wollen. Und das Leben in Gemeinschaft ist einfach schöner. Und wir sind ja auch so Herdentiere, wenn du so willst, ja. Ja. Diese Reciprocity, ich weiß auch nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber nicht dieses, nicht nur Extraction, also nicht nur Ausbeutung oder Ressourcen rausziehen und sei es auch nur Geld, weil ich jetzt ein Produkt verkaufe, was anderen Menschen das Geld im wahrsten Sinne des Wortes aus der Tasche zieht, damit ich meine Profite noch mehr in die Höhe treiben kann. Also was, wofür arbeitet man? Man arbeitet klar dafür, dass man selber ein sicheres, erfülltes Leben führen kann, aber eben auch das, dafür, dass auch das Umfeld irgendwie stabil ist, weil es niemandem hilft, wenn es draußen so viele Menschen gibt, die nichts haben, dass sie keinen anderen Ausweg sehen, als sich bei dir, die du mehr hast als andere, dann was zu holen.
Ja, völlig. Es ist auch, ich glaube, eines der besten Beispiele, die Analogie hilft meistens sehr vielen Leuten, vielleicht bin nur ich so, aber ich glaube ich nicht, ist zum Beispiel Weihnachten. Das Geilste an Weihnachten ist eigentlich nicht, dass man selber die Geschenke bekommt, sondern eigentlich fühlt man sich viel erfüllter, wenn man anderen Leuten die ein Geschenk gibt.
Eine Freude macht.
Und sie freuen sich wirklich. Also nicht von wegen, ja, danke schön für die Socken. sondern so wirklich so.
Teuer. Wunderbar. Krass.
Wow, du kennst mich, du siehst mich.
Dankbarkeit.
Diese Dankbarkeit. Und jetzt überleg mir mal, das lebst du jeden Tag. Und das ist schon geil. Und das ist halt wirklich so ein Gefühl, hat man, also ungelogen, nicht, ich gehe jetzt nicht jeden Tag an den Rechner und denke so, boah, geil, heute ist Weihnachten. Nein, tue ich nicht. Allerdings so unterschwellig ist das ungefähr so ein bisschen der Gedankengang.
Das ist übrigens voll der Longevity-Hack, ist Dankbarkeit empfinden. Jeden Tag Dankbarkeit empfinden, mentale Gesundheit. Und Dankbarkeit ist ein ganz, ganz großer Driver für langes Leben.
Ja, sieht man ja wirklich auch häufig. Oder zum Beispiel, also die ganzen Nature Legends zum Beispiel, David Attenborough, Chris Tompkins, Sylvia Earle, Jane Goodall. Ich glaube, warum sehr viele von denen sehr, sehr alt werden, die arbeiten super viel. Ne? Also es sind wirklich, also auch krasse Workaholics. Die arbeiten richtig, richtig viel. Aber die arbeiten für etwas, was größer ist als sie. Und deswegen werden die auch, denke ich, häufig so über 90, weil sie halt einfach, alles auf dem Spielfeld lassen und einfach merken, hey, okay, es gibt mir was zurück. Und letztendlich, solange du etwas dafür zurückbekommst, für wie auch immer du deine Happiness definierst und was dich letztendlich glücklich machst, das ist sehr viel, ja, bringt dir irgendwie sehr viel mehr im Leben, als letztendlich einfach nur, hey, okay, cool, jetzt habe ich 3.000 Euro auf dem Konto, jetzt habe ich 4.000 Euro, 5.000 etc. Das heißt nicht, dass du gerade in Deutschland, die Kosten gehen ja auch mega durch die Decke, dass jetzt irgendwie alle irgendwie, hey, man ist glücklich, wenn man mit 1.000 Euro pro Monat lebt. Nein, natürlich nicht.
Ja.
Aber es gibt eine gewisse, auch da wieder, es gibt eine gewisse Balance. Und ich glaube, da sind wir alle verantwortlich, dass, okay, wie viel brauche ich wirklich und wie viel möchte ich? Und kann ich mehr von diesem Möchte-Budget entweder abkneifen für die Natur, für soziale Zwecke, für Klimazwecke etc.? Oder kann ich meinen Skill und meine Zeit als Bäcker, als Künstler, als Accountant etc., kann ich die für etwas Gutes verwenden, sodass meine Zeit, meine Lebenszeit nicht damit verbracht wird, dass ich die Welt schlechter mache, sondern dass ich sie besser und hoffentlich auch ein bisschen wilder mache.
Ja, schön. Du, wir kommen langsam zum Ende unseres Gesprächs und ich würde dir jetzt gerne meine letzte Frage stellen. Wenn du nochmal 20 wärst, also heute in 2026, welchen Rat würdest du dir geben?
Agiere. Also warte nicht auf andere, sondern tu was. Tu was selbst. Dieses Tun, seitdem ich damit angefangen habe und nicht mehr nur in meinem Kopf gelebt habe, sondern sobald ich selber meine erste Stunde, meine ersten 5 Minuten, meine erste 100 Euro irgendwie selbst dafür investiert habe, die Welt irgendwie besser zu machen, geht es meiner mentalen, meiner physischen Gesundheit, mit meiner Erfülltheit, geht es so, 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 so viel besser. Einfach Aktion, wirklich ein selbst etwas tun, ist das größte Gegengift gegen die Welt, die wir derzeitig sind. Wenn du rausguckst und du magst die Welt nicht, solange du nicht selber was tust, darfst du dich nicht beschweren. Sondern Hoffnung, da bist du auch damit verantwortlich, dass sich die Welt letztendlich ändert. Und wir alle, und wenn das nur ist, hey, ich halte jetzt Leuten immer die Tür auf oder ich lächle Leuten zu oder ich gucke der Kassiererin in die Augen und sage Dankeschön. Es kann wirklich so komplette Kleinigkeiten sein, aber wir sind alle dafür verantwortlich, dass unser Mittenleben mit uns unterschiedlichen Menschen, wie auch mit den anderen Tierarten, dass es besser wird. Und deswegen dieses Tun, wenn ich das früher gecheckt hätte, dann wäre es mir mental auch nicht so schlecht ergangen, wie es mir sehr lange ging. Also ich war wirklich in sehr dark spaces. Teilweise mit 27 hatte ich dann so wirklich so völlig Midlife-Crisis und alles, oder Quarterlife-Crisis.
Quarterlife-Crisis, glaube ich.
Und war so völlig am Ende und meine Ego-Anxiety war richtig hoch. Hätte mir das davor jemand gesagt, dann wäre es mir sehr viel besser gegangen und ich hätte diese 7 Jahre zumindest so nicht so in dieser Anxiety-Spirale verbracht. Und deswegen tun, tun, tun. Und wenn es nur ein ganz, ganz kleines, wenn es so super mickrig ist, was du machst, aber tu etwas und dann findest du dich wieder, hast dein eigenes Naturunternehmen und bist selbst dafür verantwortlich, dass da auf einmal jetzt wieder ein Regenwald steht.
Mega. Olli, bei mir steht Olli.
Olli ist völlig okay.
Olli ist okay, danke. Vielen, vielen Dank für diese richtig inspirierende und hoffnungsvolle Stunde, würde ich jetzt mal sagen. Und ich wünsche dir alles Gute mit Wildair. Und außerdem für jeden, der jetzt noch eine Idee sucht, was kann ich tun? Es gibt bei Wildair sogar den Wild Idea Finder. Wenn du irgendwas tun willst und du weißt nicht genau was, dann gibt es da einen KI-Agenten auf der Webseite von Wildair, wo ihr eure sagen könnt, was ihr cool findet. Und dann hilft dieser Agent euch dabei, eine Idee zu finden, bei der ihr eventuell dann aktiv werden könnt. Und finde ich ein cooles Tool. Also ganz, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Maite. Vielen Dank fürs Zuhören an jedem. Und allein der Podcast, der treibt auch letztendlich wieder Hoffnung voran und zeigt Menschen, die wirklich selber anpacken. Und ich hoffe einfach, dass jeder, der zuhört, einfach nicht denkt, oh, die Person ist so besonders und das könnte ich niemals. Nein, nein, jeder kann was anpacken. Jeder kann unterschiedliches Ökosystem, Ungerechtigkeit etc. anpacken und irgendwas machen heute. Und es kann eine ganz, ganz kleine Aktion sein, aber mach was. Nachdem du den Podcast hier gehört hast oder andere Folgen von Maite, versuch einfach eine der Sachen umzusetzen und nicht nur zu konsumieren, sondern zu agieren. Und wenn du anfängst zu agieren, dann wird zumindest dein erstes Umfeld wird schon anders aussehen. Und sobald dein erstes Umfeld anders aussieht, wieder die Kreise, wird irgendwann die ganze Welt anders aussehen. Und lass uns eine wildere Welt zusammenbauen.
Vielen Dank. Ja, das, was Olli sagt. Das war Oliver Dauert, Gründer und CEO von Wildair. Einer, wie ich finde, sehr coolen Idee. Wildair baut die Brücke zwischen Business und Naturschützern. Allein schon der Newsletter lohnt sich. Aber es gibt eben auch einen Ideenfinder, Bootcamps und weitere Tools, mithilfe derer man sich der eigenen Idee annähern kann, so langsam oder schnell man eben möchte. Das Angebot ist auf Englisch und wird von Menschen auf aller Welt angenommen, einschließlich des globalen Südens. Weil es Olli und seinem Team nicht in erster Linie ums Geld geht, sondern um Impact, fließen 15% in Renaturierungsprojekte. Mir ist aus diesem Gespräch, aber auch aus dem Gespräch mit Alex von Mission to Marsh letzte Woche hängen geblieben, dass die beiden konkrete Vorbilder haben und sich mehr von solchen Vorbildern wünschen. Genannt wurden von beiden zum Beispiel Chris Tompkins, Jane Goodall oder David Attenborough. Menschen, die sich zum Beispiel der Renaturierung oder der Förderung von Biodiversität annehmen. Wie können wir dazu beitragen, dass es mehr dieser Vorbilder gibt, indem wir sie bekannt machen und für das feiern, was sie tun? Einige dieser Vorbilder sind in den Shownotes verlinkt und auch Olli verweist immer wieder auf interessante Menschen in seinem Newsletter. Noch ein Grund, diesen zu abonnieren. Mich freut, dass ich langsam so ein paar rote Fäden durch diesen Podcast spinne. Hoffnung als etwas, das man tut und nichts, das einfach kommt. Ollis Aufruf zur Aktion empfinde ich als Aufruf dazu, eine Entscheidung zu treffen, irgendwie Einfluss auf die Zukunft oder zumindest auf den weiteren Verlauf eines jeden beliebigen Tages zu nehmen. Er sagt ja zum einen: Idealerweise macht jeder ein bisschen was, um die Welt zu verbessern. Für ihn selbst bedeutet das, Naturunternehmertum zu fördern und anderen dabei zu helfen, ihr Nature-Business zu skalieren. Aber er nennt auch das Beispiel, dass man anderen Menschen einfach ein Lächeln schenken kann oder der Kassiererin an der Supermarktkasse in die Augen gucken und Danke sagen. Also einfach freundlich sein. Und das wiederum, Radical Kindness, ist ein Kerngedanke von Hopepunk. Nächste Woche geht es wieder um die Natur und um Nature Positive Business. Und zwar mit The Generation Forest. Und ich freue mich, wenn ihr Lust habt, da reinzuhören. Wenn ihr Anmerkungen habt oder euch der Podcast gefällt,
dann schreibt gerne einen Kommentar oder bewertet den Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Bis zum nächsten Mal.